Kehren Sie, wenn möglich, um. Wenn ich die Nachricht beim Autofahren höre, dann nervt's mich. Dann habe ich irgendwas falsch gemacht und habe irgendwas verpasst. Ich erinnere mich an manche Situationen, wo meine Frau auf dem Beifahrersitz gesagt hat, da hättest du jetzt rechts raus müssen. Das Gute bei den ganzen Navis ist, die versuchen dann ja wieder immer wieder neue Strecken zu berechnen. Aber ganz ehrlich, wenn es heißt, kehren Sie, wenn möglich, um, dann ist es nervig. Manchmal finde ich es aber auch extrem lustig. Ich wohne ja in Pfäffikon-Schwyz in der Staldenbachstraße und ist echt lustig, es gibt ein Zentrum Staldenbach, noch eine andere Adresse in Pfäffikon-Schwyz und wir haben regelmäßig vor unserem Haus irgendwelche Autofahrer oder LKW-Fahrer, die in eine Klinik wollen oder irgendwas abgeben wollen und mir dann sagen, ja, Staldenbach 2, dann sage ich, Sie sind ja falsch, Sie müssen umkehren und das ist echt dann lustig, weil, ja, die Leute müssen einfach umkehren, sie kommen nicht zum Ziel. Darum soll es heute gehen. Es soll heute um das Thema Umkehr gehen oder wie ich die Predigt überschrieben habe, zur Besinnung kommen. Wir sind in der Predigtreihe zu Lukas 15, ein ganz, ganz spannendes Kapitel. Und mein Thema habt ihr gerade eben schon gesehen. Ich möchte euch schon sagen, was euch heute erwartet. Ich habe 4 Punkte. Es geht ums Thema zur Besinnung kommen, ums Umkehren, ums Umdenken. Und das Erste, was ich sagen möchte, ist, es ist entscheidend. Dann will ich erklären, was es genau ist. Worin der Schlüssel zur Umkehr besteht und auch wie eine Gemeinschaft der Umkehr aussieht. Denn meine Predigt richtet sich eigentlich nicht nur darüber, geht eigentlich nicht nur darum, oder die ganze Reihe, die wir hier machen, geht nicht nur darum, dass wir Lukas 15 besser verstehen und dass wir Gottes Gnade besser verstehen, sondern dass wir auch besser verstehen, was denn das aus unserer Gemeinschaft macht, aus unserer Gemeinde, aus unserem Miteinander. Und ich glaube, dass gerade in Zeiten von sozialer Distanz das wirklich auch eine interessante Überlegung ist. Was für eine Art von Gemeinde wollen wir eigentlich sein? Was für eine Art von Gemeinschaft leben wir? Wie leben wir Gemeinschaft? Welche Werte sind da wichtig? Und was prägt uns? Und ich glaube, Lukas 15 kann uns dabei helfen, auch darüber nachzudenken, wie wir denn nach dieser Zeit miteinander in die Zukunft gehen möchten. Ich habe das hier auf der Präsentation nochmal symbolisiert, dargestellt. Ich glaube, Lukas 15 lernen wir ganz viel über Gott, über das, was Gnade heißt und über Gemeinschaft. Und diese 3 Dinge sind mir wichtig, dass wir da immer wieder drüber nachdenken. Weil ich glaube, dass wir dafür wirklich für unser Leben ganz entscheidende Wahrheiten lernen können. Jetzt möchte ich euch die Geschichte, um die es heute Morgen geht, nochmal vorlesen oder erzählen. Lukas 15 ist die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen. Es geht eigentlich um einen Vater, der 2 Söhne hat. Und scheinbar war lange Zeit alles recht gut. Und wenn man zur Zeit Jesu gelebt hat, dann war klar, das waren vermutlich Landwirte oder Leute, bäuerliche Grundbesitzer. Man hat damals Tiere gehalten, man hat Land gehabt. Und Jesus erzählt eigentlich eine Geschichte, die für die damalige Zeit total schockierend ist. Denn wir lesen hier in Lukas 15, ein Mann hatte 2 Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Also, das ist deswegen schockierend, weil das ein Verhalten war, was den Vater total entehrt hat. Und Jesus und im Mittleren Osten, dort wo Jesus gelebt hat, da war die Ehre des Vaters und die Ehre der Familie war extrem wichtig. Und im Grunde genommen sagt der jüngere Sohn, es war ganz nett und schön, hier bei dir zu Hause am Tisch zu sitzen. Es war ganz nett und schön, bei dir zu lernen. Aber ich will mein Geld haben. Ich will mein Glück alleine suchen. Und er sagt zum Vater, Vater, schade, dass du noch nicht tot bist, aber gib mir doch mal die Kohle rüber. Gib mir doch mal meinen Besitz. Dann kann ich losziehen und mein eigenes Glück suchen. Und darauf lässt sich der Vater tatsächlich ein. Wenn man da genau hinschaut, hier in der Übersetzung heißt es, dass er sein Vermögen unter die beiden aufgeteilt hat. Aber im griechischen Text wird deutlich, der teilt eigentlich sein ganzes Leben auf. Also das ist nicht einfach so, dass der zur Bank gegangen ist und einen Scheck geholt hat, sondern der hat da Ländereien aufgeteilt, wahrscheinlich Viehherden und so weiter. Und der jüngere Sohn, der ist dann losgezogen, hat das Ganze zu Geld gemacht und hat sich dann vom Acker gemacht in ein fernes Land, möglichst weit weg von zu Hause. Da merkt man, was er von der Familie gehalten hat, was er von seinem Vater gehalten hat. Und zieht dann los. Die Geschichte geht aber weiter. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes. Dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätten stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Also der ursprüngliche Plan von dem jungen Mann geht nicht so gut auf. Er landet eigentlich bei den Schweinen, da wo es ziemlich stinkt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal an einer Schweinezucht vorbeigelaufen seid. Als Jude, Jesus war ja Jude und die Leute, die ihm zugehört haben, waren Jude, waren jetzt Schweine auch nicht so die Tiere, die Juden eigentlich gehalten haben. Und von daher ist es eigentlich eine ziemlich krasse Geschichte, die Jesus da erzählt. Es geht aber weiter. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Also wir merken, der junge Mann, der kehrt um, der merkt, dass er Mist gebaut hat und dass er eine andere Entscheidung treffen müsste in seinem Leben. Und er legt sich einen Plan zur Wiedergutmachung zurecht. Wahrscheinlich hat er ziemlich viel Scham empfunden, denn nicht nur sein Vater, sein Sohn, sein Bruder und die ganzen Angestellten haben ja mitbekommen, was er da gemacht hat, sondern schließlich hat er auch im Dorf und überall das Zeugs verkauft. Und er hat eigentlich Schande über die Familie gebracht und deswegen braucht es wahrscheinlich ziemlich viel Überwindung, da zurückzukehren. Aber er kehrt um. Er kommt zur Besinnung. Und das ist mein Thema heute Morgen, zur Besinnung kommen. Und ich möchte gern, dass wir besser verstehen, was es denn eigentlich heißt, umzukehren. Ich glaube, dass wir diesen Begriff wahrscheinlich eher vom Autofahren her kennen. Kehren Sie, wenn möglich, um. Und dann merken wir, okay, jetzt muss ich damit zurechtkommen, dass ich eine falsche Entscheidung getroffen habe. Die kann ich aber relativ einfach korrigieren, wenn ich denn auf mein Navi höre. Manchmal ist aber das Hören aufs Navi auch nicht ganz so gut und nicht ganz so ratsam. Es gibt eigentlich eine ganz unglaubliche Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gehört habt. Ich bin da vor ein paar Jahren drauf gestoßen. Und jedes Mal, wenn ich die Geschichte erzähle, frage ich mich, stimmt das wirklich? Kann das wirklich sein? Aber das ist tatsächlich mal passiert. Ihr könnt den Namen, ich blende den jetzt gerade ein, könnt ihr auch mal googeln. Da findet ihr die Berichte darüber. Das ist eine Belgierin, Sabine Moreau. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Belgier sind ja echt cool. Aber die Frau, die wollte eine Freundin vom Bahnhof abholen und musste dafür eigentlich eine Stunde fahren und hat es in ihr Navi eingegeben und ist dann losgefahren und ist immer ganz treu dem Navi gefolgt. Und ihr seht hier auf der Karte die Route, die sie zurückgelegt hat. Das waren am Ende irgendwie über 1400 Kilometer. Sie ist in Zagreb gelandet, unglaublich. Hat zweimal getankt, hat sogar einen kleinen Unfall gemacht und hat, glaube ich, einmal im Auto übernachtet. Und das ist echt krass, wenn man sich das vorstellt, oder? Die wollte nach Brüssel fahren, Brüssel Nord an den Bahnhof und da ihre Freundin abholen und landete dann zwei Tage später irgendwo in Zagreb. Der Sohn hat sich schon vermisst gemeldet und dann irgendwann haben sie es rausgefunden und sie ist wieder zurückgekehrt. Aber da merkt man, wie wichtig es ist, umzukehren, oder? Ich habe auch noch niemanden gesehen, der gesagt hat, ich möchte eigentlich zu einer Geburtstagsfeier. Und wenn dann das Navi sagt, kehren Sie bitte um, dass er sagt, ach nee, auf der Autobahn ist so cool, ich fahre einfach weiter. Umkehren ist ganz entscheidend. Und trotzdem glaube ich, dass wir uns damit manchmal schwer tun. Wenn man nach einer Möglichkeit zum Umkehr sucht, ist dieses Straßenschild ja ziemlich doof. Wenden verboten. Und ich habe manchmal so den Eindruck, wenn wir Christen davon reden, dass Menschen umkehren müssen, dass wir umkehren müssen, wenn ich da als Pastor davon rede, dass in unserem Leben manches schiefläuft und was Jesus meint, wie wir das wieder zurechtrücken können, wie wir das wieder ändern können, dann habe ich den Eindruck, dass die Leute sagen, nein, umkehren, das muss ich doch nicht und das ist doch eher peinlich und so. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir gar nicht genau verstehen, was Umkehr heißt und wie das funktioniert und dass wir einfach auch ein negatives Bild davon haben. Aber wie wir sehen bei dieser Geschichte mit der Belgierin, Umkehr ist ganz entscheidend. Und es ist spannend, Martin Luther, ist euch vielleicht ja bekannt, der Reformator, der hat ja so, der Auslöser der Reformation, sagt man ja, war, als er da am 31. Oktober 1500 irgendwas seine Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg geheftet hat. Und es ist echt spannend, die erste These, die Luther da aufgeschrieben hat, war, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße und so weiter, Matthäus 4, Vers 17, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sei. Wenn man so diese Worte von Martin Luther hört, dann unterstreicht es vielleicht nochmal, warum wir uns mit der Umkehr schwer tun. Denn das Wort, was die Christen und was die Bibel auch immer wieder dafür verwendet, ist eigentlich Buße. Ich verwende es nicht so gerne, weil ich glaube, wir verstehen gar nicht mehr, was damit gemeint ist. Wir denken da vielleicht eher an das, was wir dem Staat zahlen müssen, wenn wir zu schnell gefahren sind. Oder an einen Büßergewand. Wir denken daran, dass man in Sack und Asche gehen muss und dass es überhaupt ganz dramatisch ist. Und voller Scham und man muss auf den Knien robben und was weiß ich alles machen. Und ich glaube, das trifft's gar nicht. Ich glaube eher, dass der Begriff, der da in der Bibel vorkommt und der tatsächlich bei Jesus auch ganz entscheidend war, denn Jesus sagt zu den Juden immer wieder, kehrt um und glaubt an die gute Nachricht. Das meint, oder tut Buße und glaubt an die gute Nachricht, das meint eigentlich Umkehr und Umdenken. Oder die Frau, die da nach Belgien gedüst ist, 1400 Kilometer irgendwas, die hat einfach nicht, die war total in Gedanken verloren. Oder ich weiß nicht, was mit ihr los war. Sie hat gesagt, sie sei in Gedanken verloren gewesen. Aber wir müssen ja dann umdenken. Also ich muss neu planen. Vielleicht muss ich, wenn ich knapp dran bin, dann auch die Leute informieren, hey, ich komme ein bisschen später, ich habe mich verfahren. Und das ist alles nicht schön, aber Umkehr ist ganz entscheidend und wichtig. Und das kommt auch in Lukas 15 heraus, falls ihr meine erste Predigt dazu gesehen habt, oder ich werde die dann auch noch in der Videobeschreibung verlinken, oder wenn ihr dann nochmal nachschaut, da kommt dieses nette Bild von den Schafen vor. Und ich habe damals schon gesagt, wenn Jesus uns mit Schafen vergleicht, dann ist es eigentlich kein Kompliment. Aber was ganz entscheidend ist, sagt ja Jesus in der Geschichte in Lukas 15 ganz am Anfang, es ist ganz entscheidend, dass der Hirte nicht einfach das Schaf aufgibt, sondern dass er suchen geht und er findet es und er trägt es zurück. Und dann lesen wir in der Geschichte von Jesus, ich sag euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Nun, in unserem Text kommt der Begriff Umkehr nicht vor, aber der Text, der Begriff zur Besinnung kommen. Aber hier in der Geschichte von dem Schaf kommt es vor und Jesus erklärt, was er mit dieser Geschichte meint. Und er sagt, hey, wenn ein Sünder umkehrt, wenn jemand zu Gott umkehrt, dann ist es so genial, dass der Himmel eine Party schmeißt. Das ist richtig gut. Das heißt, Umkehr ist ein Grund zur Freude und ist ganz essentiell für Jesus. Er fordert die Leute nicht nur auf, sondern er sagt, wenn jemand umkehrt, dann feiert er. Ich glaube, wir meinen ganz oft, und es ist, glaube ich, ein riesiger Irrtum, dass das Wichtigste im Christentum überhaupt ist, dass Gott uns liebt. Natürlich liebt uns Gott. Und ich glaube, das ist essentiell und wichtig, dass Gott uns liebt. Gar keine Frage. Dagegen möchte ich mich auch nicht aussprechen. Aber diese Liebe, die bringt dir nichts, wenn du nicht umkehrst. Der Sohn, der saß da bei den Schweinen und der Vater hatte ihn lieb. Gar keine Frage. Muss man nicht diskutieren. Aber wenn er da bei den Schweinen sitzen geblieben wäre, dann hätte ihm das alles nichts gebracht. als ich in meine Frau verliebt war, war das wunderschön und ich liebe sie jeden Tag und immer noch. Und es ist echt genial, was wir heute haben, 3 Kinder und ich darf in der Schweiz leben als Deutscher. Da habe ich viel meiner Frau zu verdanken, ist echt cool. Aber Leute, wenn ich nie mit meiner Frau geredet hätte, wenn ich nie Kontakt zu ihr aufgenommen hätte, wenn ich ihr nur irgendwie stumm Blumen vor die Tür gestellt hätte, dann wären wir heute kein Paar. Ich musste auf meine Frau zugehen und sagen, hey, wie sieht's denn aus? Und das ist jetzt vielleicht keine Umkehr von irgendwas Schlimmem, aber wir merken doch, Liebe allein bringt gar nichts. Liebe braucht doch das Gespräch, braucht den Kontakt, braucht die Beziehung. Dass Gott uns liebt, das bringt uns ja gar nichts, wenn wir einfach zu Hause sitzen und vor uns hinleben und ihn nicht suchen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, was Umkehr eigentlich ist, was Buße ist, was Martin Luther damit meint, dass es für unser ganzes Leben entscheidend wichtig ist. Und ich glaube, wir tun uns deswegen so schwer, weil wir immer meinen, ja, Buße tun ist ein Zeichen der Schwäche, oder? Ist ein Zeichen vom Eingestehen, dass ich was falsch gemacht habe. Ja, das kann schon sein. Und es fällt uns natürlich auch nicht leicht. Aber umkehren und zugeben, dass ich etwas falsch gemacht habe, wenn ich tatsächlich etwas falsch gemacht habe, ist doch ein Zeichen von Stärke. Es ist doch kein Zeichen von Stärke, einfach weiterzugehen in die falsche Richtung. Es ist doch kein Zeichen von Stärke, sich nichts sagen zu lassen, nicht dazu zu lernen, nicht sich auf was Neues einzulassen, wenn der alte Weg in die falsche Richtung führt. Umkehr ist nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke. Und manchmal meinen die Leute auch, ja, wenn ich jetzt umkehre, dann ist es ja nicht nur ein Zeichen von Schwäche, sondern eigentlich auch, ja, da lasse ich mich ganz neu versklaven und dann muss ich immer durch die Gegend rennen und sagen, was ich für ein schlechter Kerl bin. Nein. Umkehr ist ein Akt der Befreiung, ist ein Akt der Freude. Ich meine, ich bin schon so oft, habe ich mich verfahren mit dem Auto und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, wenn Leute bei mir vor der Haustür stehen, es ist doch schön, wenn ich ihnen sagen kann, sie müssen umkehren, damit sie ans Ziel kommen. Und deswegen ist Umkehr was Fröhliches, nicht was Trauriges. Und ich glaube, dass wir uns das bewusst machen müssen. Natürlich ist Umkehr nichts Einfaches, aber es ist trotzdem ein Zeichen von Stärke und nicht ein Zeichen von Schwäche, Fehler einzugestehen, dazuzulernen. Und es ist nicht etwas, was uns etwas wegnimmt, sondern etwas, was uns gibt. Ich meine, sehen wir uns doch den jungen Bruder an, den jungen Sohn in dem Gleichnis. Was passiert da? Ich meine, am Ende hat er kein Geld, sitzt bei den Schweinen, hat nichts zu essen, leidet an einer Hungersnot und er weiß, bei seinem Vater gibt er Reichtum. Ich meine, in der Situation, und Jesus erzählt die Geschichte, ja, er erfindet diese Geschichte, damit wir verstehen, was es bedeutet, zu Gott umzukehren. Jesus erfindet die Geschichte, um zu verdeutlichen, was es heißt, zu Gott umzukehren und uns und auch seine Zuhörer damals einzuladen, umzukehren. Und er sagt, hey, da wartet doch beim Vater zu Hause genügend für mich. Und deswegen entscheidet er, sich umzukehren. Und diese ganze Geschichte macht keinen Sinn, wenn der Sohn einfach da sitzen bleibt und sich schöne Gedanken macht und sagt, ach, mein Vater, der war so lieb, der hat immer so leckeres Essen auf den Tisch gestellt und so. Das bringt uns alles nichts, wenn der junge Mann nicht aufsteht und umkehrt, aufgibt, was er gemacht hat, die Scham in Kauf nimmt. Und dann ist es aber ein Akt von der Befreiung, ein Zeichen von Stärke und auch was Fröhliches. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Ich möchte gerne, dass wir heute Morgen auch genauer verstehen, was ist denn Umkehr eigentlich genau? Das ist mir wichtig, dass wir das besser verstehen. Was ist Umkehr genau? Was heißt es denn, zur Besinnung zu kommen? Und ich lese nochmal mit euch gemeinsam einen Teil von diesem Text, damit wir das besser verstehen. Was heißt das denn eigentlich? Wie passiert das? Und was macht der junge Mann genau? Wir lesen nochmal in Lukas 15, Verse 17 bis 19. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Das Erste, was ganz wichtig ist, wenn man verstehen will, was denn Umkehr eigentlich ist, ist, dass wir verstehen, dass ihm etwas klar wird, was er schon lange gewusst hat, aber es war ihm irgendwie nicht bewusst, oder? Zur Besinnung kommen heißt, er erinnert sich nicht nur an etwas, sondern er versteht auch, was es für ihn bedeutet. Er hat ja gewusst, was es bei seinem Vater gab. Davon hat er sich ja bewusst verabschiedet. Er hat ja gewusst, was sein Vater für Möglichkeiten hat. Dem hat er aber bewusst den Rücken gekehrt. Jetzt kommt er aber zur Besinnung, weil er merkt, hey, das ist ja gar nicht so schlecht, was es da bei meinem Vater gab. Er macht eine neue Bewertung. Und Umkehr, das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Umkehr ist nicht nur eine Sache von einer Entscheidung, sondern bedeutet auch, dass ich einen Auslöser habe, dass mir jemand was sagt, was erklärt, dass ich irgendwo anstehe. Oder die Frau, die ist in Zagreb ausgestiegen, hat gedacht, nein, das ist nicht Brüssel-Nord. Und Umkehr braucht einen Auslöser, dass wir zur Besinnung kommen, dass wir eine Einsicht haben. Und es zeigt auch, dass es uns Dinge klar werden, die wir nicht sehen. Wenn wir Sünde in unserem Leben erkennen, dann heißt es, dass ich Dinge erkenne, die vielleicht schon immer da waren, die vielleicht andere gesehen haben, aber die ich selbst gar nicht wahrgenommen habe. Ihr wisst alle, es gibt zig Situationen, nicht nur auf der Autobahn, dass meine Frau mir sagt, hey, du weißt, gell, da ist 80 oder 100, sondern dass dich jemand darauf aufmerksam macht, hey, dein Hosenladen ist offen oder sonst irgendwas, im ersten Moment peinlich, aber du hast es gar nicht gewusst oder gar nicht gemerkt, du hast das Schild übersehen, du hast es vergessen, du siehst dich selbst nicht im Spiegel, siehst nicht das Ei auf deiner Krawatte oder sonst irgendwas, dass deine Brille so dreckig ist und du brauchst jemand, der dir hilft, zur Besinnung zu kommen. Und wenn es geschieht, dann ist Umkehr möglich. Und das heißt eben, es ist nicht nur entscheidend, dass ich mich entscheide, sondern dass auch etwas in meinem Leben geschieht durch Jesus oder durch andere Menschen. Und das nächste, was ganz wichtig ist und auch irgendwie komisch, und das fällt einem erst auf, wenn man mal genauer hinschaut, ist hier in dem Text heißt es, jetzt kam er zur Besinnung, er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Hä? Könnte man sagen, was soll denn das? Ich meine, der hat den Vater beleidigt. Der hat das Erbe vom Vater verprasst, also eigentlich das Eigentum, was ihm selbst zugestanden wäre. Was hat es jetzt mit dem Himmel zu tun? Und das ist eben ganz entscheidend. Es ist ganz entscheidend, dass er nicht einfach nur erkennt, hey, ich habe da irgendwas falsch gemacht, ich muss mich jetzt verbessern, sondern ich bin auch Gott gegenüber schuldig geworden in meinem Verhalten. Ich habe nicht verstanden, was Gott mir in dir geschenkt hat. Und ich habe mich gegen den Himmel versündigt. Und es gibt auch andere Stellen in der Bibel, wo das deutlich wird, dass Umkehr, Buße, Umdenken im biblischen Sinn, was damit zu tun hat, dass ich zunächst mal verstehe, hey, ich bin ja nicht nur anderen Menschen gegenüber schuldig geworden, sondern ich bin Gott gegenüber schuldig geworden. Es gibt ein krasses Beispiel, nämlich von David. David hat ja Ehebruch begangen mit Bathseba. Und hat dafür den Ehemann loswerden müssen. Erst wollte er ihm die Schwangerschaft unterjubeln. Und als es nicht funktioniert hat, hat er den Mann von Bathseba an die vordersten Frontreihen stellen lassen, wo relativ wahrscheinlich und ziemlich sicher war, dass er umkommt. Und als der Prophet Nathan zu ihm kommt und sagt, dass er gesündigt hat und ihn der Schuld überführt, wir merken wieder, okay, da kommt jemand und macht es deutlich, dann kommt David zur Besinnung, was ihm passiert ist, dichtet er einen Psalm, Psalm 51, Vers 6. Und das ist, lese ich euch gerade vor, Psalm 51, und es ist krass, was David da sagt. David sagt da, gegen dich alleine, Vater im Himmel, habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist, das bekenne ich, damit umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil, dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Und man könnte sagen, hey David, was ist denn los? Ich meine, du hast einen Mann umgebracht oder umbringen lassen oder irgendwie dafür gesorgt, dass er stirbt. Du bist doch nicht an Gott schuldig geworden. Doch, doch. Weil wir mit unserem Leben Gott gegenüber verantwortlich sind. Und deswegen ist Umkehr zunächst einfach auch mal was Gott gegenüber stattfindet. Umkehr hat eine vertikale Dimension. Und es ist deswegen wichtig, weil wenn wir das nur auf unsere zwischenmenschliche Ebene reduzieren, Die ist auch wichtig, da komme ich gleich drauf, auf die horizontale Ebene. Aber dann verstehen wir nicht, dass es nicht einfach darum geht, dass wir Wiedergutmachung leisten. Es geht nicht einfach nur darum, dass ich sage, es tut mir leid und jetzt gebe ich mir mehr Mühe, sondern es geht darum, dass ich die Beziehung zum Vater wiederherstelle, die ja auch kaputt gegangen ist. Und es geht mir darum, dass ich zum himmlischen Vater, dass ich mit Gott wieder in Beziehung trete. Und ich glaube, wenn wir nur die vertikale, die horizontale Ebene, die zwischenmenschliche Ebene betrachten, dann besteht die Gefahr, dass wir uns im Endeffekt gar nicht wirklich bekehren, nicht wirklich umkehren, sondern einfach nur den gleichen Weg weitergehen und sagen, okay, jetzt mache ich es besser. Wir merken auch gleich, dass der jüngere Sohn eigentlich auf diesem Trip ist und es genau so machen möchte. Aber es ist wichtig, dass es eine vertikale Dimension gibt. Und das Entscheidende ist eigentlich nicht nur, dass wir erkennen, dass wir Gott gegenüber gesündigt haben, sondern auch, dass also nicht nur, was wir falsch gemacht haben, sondern dass da auch ein guter Gott auf uns wartet. Das kommt ja in der Geschichte auch zum Ausdruck. Also Umkehr hat etwas damit zu tun, dass es einen Auslöser gibt, dass ich zur Besinnung komme. Umkehr ist vertikal, das hat mit meiner Beziehung zu Gott zu tun. Und Umkehr ist auch horizontal, das kommt auch in unserem Text. Er sagt nicht nur, Vater, ich habe mich gegen den Himmel versündigt, sondern er sagt auch, und gegen dich. Und ich glaube, jeder weiß, was die Gefahr ist davon, dass wenn wir unsere Schuld eingestehen und Sünden bekennen, dass wir dann anfangen und sagen, ja, aber ich hatte ja kein einfaches Leben. Und das ist eindrücklich, wie deutlich hier zum Ausdruck kommt bei dem jüngeren Sohn, dass er niemandem anderen die Schuld in die Schuhe schiebt. Er sagt dann nicht, Vater, wenn du wüsstest, was mein älterer Bruder mit mir gemacht hat die ganze Zeit. Ich musste ständig im Stockbett im gleichen Zimmer mit ihm schlafen. Der hat so schrecklich geschnarcht und war so perfekt und das hat mich so genervt und ich habe mich so minderwertig gefühlt und deswegen bin ich ja gegangen. Ich kann dir es erklären. Es gibt keine Ausflüchte. Es gibt kein Gejammer, sondern er stellt sich hin und sagt, ich habe gegen Gott und gegen dich gesündigt. Ich habe gegen Gott und gegen dich gesündigt. Und es ist kein Abschieben von Schuld, es ist keine Entschuldigung, sondern er übernimmt die Verantwortung vor Gott. Er sagt vor dem Vater und sagt, ich bin schuldig geworden. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Der dritte Punkt heute Morgen lautet, was ist eigentlich der Schlüssel zur Umkehr? Wir haben zunächst mal überlegt, Umkehr ist ganz wichtig und entscheidend, fast wichtiger als einfach die Tatsache, dass Gott uns liebt, ist, dass wir auch umkehren. Dann haben wir uns gerade eben überlegt, ja, was ist denn Umkehr eigentlich? Okay, das beginnt damit, dass ich zur Besinnung komme. Es beginnt damit, dass es gehört dazu, dass ich eine vertikale Dimension habe, dass ich vor Gott meine Schuld bekenne, aber auch, dass ich vor Menschen Verantwortung übernehme. Jetzt, was ist denn der Schlüssel zur Umkehr? Wenn wir in die Geschichte schauen, merken wir, der Sohn hat eine ganz andere Vorstellung von Umkehr wie der Vater. Lesen wir doch nochmal nach. Die Vorstellung des Sohnes ist es, jetzt kam er zur Besinnung und ich habe das unten gelb eingefärbt. Er nimmt sich vor, zu seinem Vater zu gehen und zu sagen, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und dann ist es tatsächlich so, er macht sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und wir merken da, dass Umkehr was ganz anderes ist, wie der junge Mann sich das gedacht hat. Der ist nach Hause zurückgegangen und hat zu seinem Vater gesagt, hey, ich will Tagelöhner sein. Tagelöhner waren Leute, die nicht mal auf dem Hof gewohnt haben, die nicht zum Hof dazugehört haben, sondern die jeden Tag neu angestellt wurden. Und was der junge Mann im Grunde genommen sagt zu seinem Vater, ich mach's wieder gut. Ich erarbeite mir wieder den Status. Ich weiß, ich kann nicht mehr Sohn sein, sondern ich mach's wieder gut. Und ich will meinen Weg, meinen Status in der Familie wieder zurückverdienen. Und ich glaube, dass das eine Veranschaulichung davon ist, was Religion bedeutet. Religiöse Menschen, wer religiös lebt, der versucht sozusagen durch seine eigenen Taten seine Schuld abzumildern und zu sagen, ja guck, ich habe noch so viel gebetet und deswegen bin ich ja auch ganz fromm und brav gewesen. Ja, ich weiß, ich habe es nicht immer geschafft, aber doch häufig. Und wir haben dann so eine innere Liste von, und da war ich gut zu dem und da habe ich dem das geschenkt und da habe ich auf das verzichtet und dem habe ich geholfen und da habe ich, obwohl der böse zu mir war, war ich trotzdem wieder lieb zu ihm. Und all diese Dinge können wir innerlich aufzählen und so ähnlich hat sich das der Sohn vorgestellt. Und das wäre ja auch in gewisser Weise die einfachere Umkehr. So nach dem Motto, ich mach's wieder gut, dann bin ich nicht abhängig von der Gnade des Vaters. Sondern dann habe ich meine eigene Stärke zur Verfügung. Aber der Vater, der reagiert völlig anders. Der sah ihn schon von weitem kommen, voller Mitleid, lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und dann sagt der Sohn, das habe ich jetzt hier nicht auf der Präsentation drauf, dann sagt der Sohn seinen Spruch, aber der Vater, der nimmt das gar nicht an mit dem Tagelöhner und so, sondern er setzt ihn wieder in den Status als Sohn ein. Und da merken wir aus Gottes Sicht, ist Gottes Liebe der Schlüssel zur Umkehr. Da merken wir, wie wichtig Gottes Liebe ist. Der Vater, der sieht den Sohn von weitem kommen. Schaut das nochmal nach. Der sah ihn schon von weitem kommen. Und was macht der Vater dann? Was macht der Vater dann? Was machen wir, wenn Leute an uns schuldig geworden sind? So, nee, mit dem rede ich kein Wort mehr. Der muss erstmal kommen und sich mit mir versöhnen. Ja? Der Vater, der hätte auch sagen können, ja, super, da kommt er wieder. Jetzt sind wir mal gespannt, was er uns da zu erzählen hat. Und was er gemacht hat. Der soll erstmal anklopfen. Ob ich dem überhaupt die Tür aufmache, das entscheide ich dann, wenn er vor der Türe steht und mal gucken, was er sagt. Keine Spur von dieser Reaktion des Vaters. Es ist kein Abwarten. Keine Zurückhaltung. Ich meine, ein Patriarch in der damaligen Gesellschaft, der ist nicht gerannt. Für das Rennen musste man das Kleid hochheben. Das haben Kinder gemacht. Das haben vielleicht Frauen gemacht, aber doch kein Patriarch, keiner, der einer Familie vorgesessen ist, rennt dem Sohn, der Schande über ihn gebracht hat, der entgegen, fällt ihn um den Hals und küsst ihn. Ich meine, Leute, was ist das für ein Bild von Gott? Und der Schlüssel zur Umkehr ist Gottes Liebe. Da kommt Gottes Liebe, dass Gott uns liebt. Dass Gottes Liebe bedingungslos ist, das ist so genial, dass er nicht darauf wartet, dass wir zu Kreuze kriechen, sondern dass er eigentlich wartet und Ausschau hält auf uns. Die ganze Bibel spricht davon, dass Gott uns entgegenkommt, dass er gnädig und freundlich ist, dass er die Hand nach uns ausstreckt. Wenn wir über Jesus Christus reden, dann sprechen wir über nichts anderes, als dass Gott entschieden hat, in diese Welt zu kommen, um uns zu ermöglichen, wieder in einer neuen, guten Beziehung zum Vater zu leben, dass wir diesen Weg zum Vater zurückgehen konnten. Deswegen stirbt Jesus am Kreuz. Nicht, um uns die Schuld zuzuschieben und zu sagen, was wir für schlechte Menschen sind, sondern um zu zeigen, dass es einen Weg heraus gibt aus der Isolation, aus der Trennung von Gott. Und dieser Weg ist Jesus Christus. Und der Schlüssel zur Umkehr ist die Liebe des Vaters. Der Schlüssel zur Umkehr ist nicht die eigene Entscheidung, ist nicht etwas, was ich selber machen kann. Und deswegen glaube ich, dass Buße und Umkehr uns auch so schwer fällt. Denn eigentlich heißt es, ich kann mir den Himmel ja gar nicht selbst verdienen. Das heißt, ich bin abgeschnitten von meinen eigenen Wegen der Selbstrechtfertigung. Meine eigene Kraft reicht nicht aus. Meine Freundlichkeit gegenüber meinen Kindern, meine Perfektion im Geschäft, im Beruf, die schöne Fassade reicht nicht aus, um in den Himmel zu kommen. Sondern es ist der Vater. Das Problem auch bei dem religiösen Weg ist, und das ist auch wichtig, dass wir das mal verstehen, wir wissen doch nie, wann wir genug geleistet haben oder hätten, um in den Himmel reingelassen zu werden. Ja? Wir trösten uns dann manchmal damit, dass wir denken, ja, die anderen, die sind schlechter als wir. Aber der religiöse Weg, der kennt keine Gewissheit. Der kennt nur, ja, vielleicht und hoffentlich und so. Und wenn ich dir die Frage stelle, bist du Gottes Kind? Wirst du, wenn du stirbst, eines Tages bei ihm sein, was sagst du dann? Wenn du sagst, ja, vermutlich oder hoffentlich, dann hast du noch nicht begriffen, dass Jesus dir den Himmel schenken möchte. Dass Gottes Gnade nicht abhängig ist von deiner Leistung. Wenn du da unsicher bist oder Angst hast, dann bist du vielleicht auf einem religiösen Weg und merkst es vielleicht gar nicht. Wenn du dir immer die Frage stellst, wenn irgendwas schief läuft in deinem Leben, wenn irgendwas passiert, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Dann hast du noch nicht verstanden, dass Gott dich liebt. Und dass du dir diese Liebe nicht verdienen musst. Der Schlüssel zur Umkehr ist die Liebe des Vaters. So, noch ein letzter Punkt. Ich weiß, ist ein bisschen länger, aber ich gebe Gas. Es geht um eine Gemeinschaft der Umkehr. In dieser Geschichte habe ich am Anfang gesagt, in dieser Geschichte geht es nicht nur um Gott und Gnade, sondern auch um Gemeinschaft. Ausgangspunkt, der Grund, warum Jesus diese Geschichte erzählt, ist, weil die Pharisäer und Schriftgelehrten der Pharisäer zu ihm gesagt haben, warum machst du das eigentlich, dass du mit Sündern isst, Leute, die unrein sind, und mit ihnen isst und sogar zusammensitzt. Essen war nicht nur Ausdruck von Gastfreundschaft, sondern von engster Verbundenheit. Und die Pharisäer hätten das nie gemacht, denn ihnen war es so wichtig, dass sie rein bleiben. Und deswegen war es so wichtig, dass sie alle Regeln einhalten. Und Jesus kritisiert gerade diesen religiösen Weg. Und wir werden das im Laufe der Predigten auch noch besser verstehen. Aber Jesus spricht davon, dass eine neue Gemeinschaft entsteht. Nicht eine Gemeinschaft der Besserwisser, nicht eine Gemeinschaft der Rechthaber, sondern eine Gemeinschaft von Menschen, die Gnade erlebt haben, die umgekehrt sind, die ihre eigenen Leistungsversuche aufgegeben haben und zu Gott gesagt haben, ich komme zu dir, weil Jesus für mich gestorben ist. Ich nehme das Geschenk der Vergebung an. Ich steige aus diesem religiösen Spiel, aus dem religiösen Showgeschäft und mache mich auf in diese liebevolle, persönliche, wachsende, tiefe Beziehung zu Jesus Christus und zu meinem himmlischen Vater. Und was für eine Gemeinschaft ist es denn? Das ist eine Gemeinschaft, wo wir uns immer wieder vielleicht darauf aufmerksam machen. Hey, hast du überlegt, ob das, was du da sagst oder tust, ob das richtig ist? Manchmal mache ich das als Pastor, dass ich auf Leute zugehe und sage, hey, glaubst du, das, was du da auf Facebook geschrieben hast, entspricht dem, was Gott für dein Leben vorhat? Meinst du, das ist wirklich die Art und Weise, wie du über andere Leute reden solltest? Geht nicht nur um Facebook, sondern auch um andere Dinge. Oder ist dein Umgang mit Geld wirklich das, wie Gott dir das entspricht? Solche Fragen stellen wir uns in der Gemeinschaft. Nicht, weil ich das alles von alleine drauf hätte und das alles besser wissen müsste, sondern weil ich selber gemerkt habe, dass ich diese Korrektur nötig habe. Und deswegen ist Gemeinde und eine Gemeinschaft, die von Gnade geprägt ist, in der Umkehr stattfindet, nicht eine Gemeinschaft der Besserwisser und auch keine Gemeinschaft der Perfekten, aber eine Gemeinschaft, wo wir uns immer wieder auch darauf hinweisen, hey, wir wollen Teil von dem sein, was der Vater tut. Wir wollen von dem geprägt sein und so leben wie der Vater und nicht nur mit unseren religiösen Leistungen glänzen, sondern auch damit glänzen, dass wir um Vergebung bitten, dass wir uns erneuern lassen, dass wir umkehren und umdenken. Und ich bin mir ganz sicher, wenn wir eine Erneuerung vom Glauben, vom Christentum in der Schweiz haben, dann müssen wir nicht auf die Verfassung verweisen in der Schweiz oder auf unsere tolle Nationalhymne, sondern müssen wir anfangen, in der Gemeinde Umkehr zu leben. Und dann ist es aber auch ganz wichtig, wie wir das machen. Eben, nicht nur in dem Sinn, ach weißt du, du bist nicht in dem religiösen Sinn, so nach dem Motto, ich bin da besser und komme endlich einmal auf meinen Standard, auf mein Level, sondern dass wir Wahrheit und Liebe miteinander verbinden. Der Schlüssel zur Umkehr ist Liebe, ist die Liebe Gottes, ist die Liebe des Vaters, ist die Möglichkeit zur Umkehr, ist, dass Jesus für uns gestorben ist. Und ich möchte möchte euch bitten, denkt darüber nach. Was für eine Art von Gemeinschaft möchten wir sein? Wie möchten wir bis zur Besinnung kommen, Umkehr in unserer Gemeinde leben? Denn Umkehr und Umdenken ist entscheidend. Es genügt nicht, dass du davon überzeugt bist, dass Gott dich liebt, wenn du Gott fernbleibst. Du musst umkehren. Und Umkehr bedeutet, dass du neu anfängst, über Gott zu denken, dass du verstehst, was er dir alles schenkt, dass du zur Besinnung kommst, dass du mit Gott sprichst und dass du dann auch mit Menschen ins Reine kommst. Und der Schlüssel zur Umkehr ist Gott selbst, ist der Vater. Und dann wollen wir miteinander, hier in der Gemeinde oder auch jetzt virtuell, eine Gemeinschaft der Umkehr leben, wo wir nicht auf andere herabschauen, wo wir nicht mit dem moralischen Zeigefinger auf andere zeigen oder allen Leuten sagen, das darfst du nicht, sondern wo wir sagen, hey, es gibt die Chance zu einem Neuanfang. Und es gibt auch die Chance, eine Kraft kennenzulernen, die dein Leben komplett verändert. Und deswegen ist Umkehr nichts Trauriges. Wir denken ganz oft bei Umkehr daran, was wir verlieren. Aber Umkehr hat ihre eigentliche Ursache nicht darin, dass ich merke, mit mir stimmt was nicht, sondern Umkehr hat was damit zu tun, dass da was Besseres auf mich wartet, was Schöneres. Deswegen ist Umkehr was Fröhliches. Und ich wünsche dir, dass du das verstehst. Und wenn du das dem genauer nachgehen möchtest, ich habe da schon den Link eingeblendet auf unsere Webseite, dann möchte ich dir dieses Buch empfehlen. Wir machen gerade so Online-Kleingruppen. Ich habe gerade heute Morgen zu Kapitel 3 und 4 die Fragen verschickt. Und das sind echt so geniale Kapitel. Ich möchte dich ermutigen, kauf dieses Buch, lies es. Diese Corona-Zeit, es lohnt sich wirklich, das zu lesen. Wenn du ganz neu verstehen möchtest, wer Gott ist, wenn du ganz neu verstehen möchtest, was es bedeutet, dass Gott gnädig ist und uns liebt, und wenn du Teil von dieser Gemeinschaft werden möchtest, nicht nur bei uns in der Kirche, sondern auch in anderen Kirchen. Ich lade dich ein, da dabei zu sein.